Ausdruck des Mitleidens, sondern Jesu ganzes Leben von der Menschwerdung bis hin zu Tod und Auferstehung, das ist die fleischgewordene Barmherzigkeit Gottes. Und so können wir sagen, Jesus selbst ist das erste Gleichnis der Barmherzigkeit, von dem die Evangelien erzählen. Er ist das unüberbietbare Zeichen, in dem Gottes Liebe sichtbar und greifbar wird. Wenn wir einen Blick in die Geburtsgeschichten werfen, so wie Matthäus und Lukas sie im Evangelium weitergeben, dann bringen sie dieses Verständnis der Menschwerdung auch ins Wort. Bei ihnen steht die Menschwerdung ganz im Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Und die ganze Geschichte Jesu ist die Erfüllung der bisherigen Verheißungs- und Heilsgeschichte. Die Geburt Jesu, sie steht im Zusammenhang der Geschichte des Erbarmens Gottes von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn Sie das Magnificat kennen und beten, dann bringt Maria in diesem Text genau diesen Gedanken zum Ausdruck. Gott, er nimmt sich jetzt, so wie er verheißen hat, seines Volkes Israel an und er denkt an sein Erbarmen. Und auch Zacharias greift in seinem Gebet den Gedanken auf, wenn er betet, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Aber diese Zuwendung Gottes, sie kommt nicht von oben herab. Durch die Menschwerdung wird Gott einer von uns und seine barmherzige Liebe, die kommt gleichsam von innen. Und Gott bleibt konsequent. Auch als es gefährlich wird, da holt der Vater den Sohn nicht zurück, sondern er eröffnet in Kreuz und Auferstehung das äußerste Angebot seiner Barmherzigkeit, Jesu Lebenshingabe für uns Menschen. Und eingespannt zwischen der Menschwerdung und der Auferstehung entwickelt sich die Lebensgeschichte Jesu als eine Geschichte der Barmherzigkeit. Noch bevor Jesus über die Barmherzigkeit spricht, macht er sie durch sein Handeln sichtbar und greifbar. Wir hören da von Heilungen und davon, wie Jesus viele Menschen satt macht. Er rettet eine Ehebrecherin vor dem sicheren Tod durch die Steinigung. Und einer verzweifelten Mutter gibt er ihren einzigen Sohn zurück. Und immer wieder schreiben die Evangelisten, dass es Mitleid ist, das ihn zu diesem Tun bewegt. Als Jesus dann beginnt, von der Barmherzigkeit zu sprechen, da tut er das nicht in abstrakten Begriffen. Und statt Barmherzigkeit zu definieren, erzählt er lieber Gleichnisse. Vielleicht denken Sie jetzt auch an die Erzählungen aus dem Lukas-Evangelium, die mir zum Stichwort Gleichnisse der Barmherzigkeit als erstes eingefallen sind. Das wiedergefundene Schaf, die wiedergefundene Drachme und vor allem der wiedergefundene Sohn. Aber wenn wir genauer ins Evangelium schauen, dann finden wir bei Lukas insgesamt 8 Gleichnisse, die die Barmherzigkeit aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Da ist einmal das Gleichnis von den beiden Schuldnern und dem einen Gläubiger, in dem deutlich wird, dass der viel liebt, dem viel vergeben worden ist. Da ist dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, in dem das Mitleid eines Fremden die Frage löst, wer mein Nächster ist. Lukas erzählt uns auch die Geschichte vom namenlosen Reichen und dem armen Lazarus, die uns das Gegenteil von Barmherzigkeit vor Augen führt. Es gibt die Erzählung vom Richter und der hartnäckigen Witwe, die die Frage aufwirft, ob und wie Gott sich umstimmen lässt. Und schließlich die Begebenheit vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel, die nachfragt, wer vor Gott gerechtfertigt wird. Deutliche Zeichen der barmherzigen Zuwendung Gottes werden da geschildert. Interessant finde ich, dass Jesu Gleichnisse über die Barmherzigkeit keine Lehrerzählungen sind, die er seinen Jüngern so im geschützten Rahmen erzählt, damit sie sie interpretieren und bei Gelegenheit anwenden können. Auslöser und Inspirationsquelle für die Gleichnisse Jesu sind ganz konkrete und oft konfliktreiche Situationen seines Alltags. Und diese Situationen werden durch die Gleichnisse erklärt und interpretiert. Und oft hinterfragen diese Gleichnisse die Alltagssituationen, das Leben und vor allem das Urteilen der Menschen. So gehen etwa diese drei bekanntesten Gleichnisse der Barmherzigkeit von der Situation aus, dass Jesus mit den Sündern isst und dass das bei weitem nicht allen Menschen gefällt. Und diese Geschichten, die er da erzählt, die zwingen seine Kritiker, ihr Urteil noch einmal zu überdenken. Jesu Gleichnisse von der Barmherzigkeit sind also immer hineingesprochen in eine ganz konkrete Lebenswirklichkeit. Und sie berücksichtigen grundsätzlich eine dreifache Beziehung. Die Eckpunkte dieser Beziehung, die könnte man vereinfachend beschreiben mit er, ich und die anderen. Wir sehen in den Szenen etwa zwei Schuldner und einen Gläubigen. Den Hirten mit den 100 Schafen, von denen eins verloren geht. Den Vater und die zwei Söhne, von denen einer tot war und ins Leben zurückgekehrt ist. Und dieses Beziehungsdreieck der Gleichnisse, das kommt nicht von ungefähr, sondern es bringt einen ganz wesentlichen Inhalt der Gleichnisse zum Ausdruck. Es sagt uns, dass Gottes Barmherzigkeit keine Einbahnstraße ist. Sie beschreibt nicht nur Gottes Beziehung zu uns Menschen, sondern sie verknüpft diese Beziehung immer mit der Barmherzigkeit der Menschen untereinander. Es reicht also nicht, wenn ich mich nur um Gott kümmere und dabei die Menschen neben mir übersehe. Die Aufforderung, barmherzig zu sein, wie es der Vater ist und weil es der Vater ist, sie ist der Schlüssel zum grundlegenden Verständnis der Gleichnisse von der Barmherzigkeit. Aber nicht nur in dieser Hinsicht finde ich diese Gleichnisse aufrüttelnd und manchmal ein bisschen beunruhigend. Sie sind auch Erzählungen, die der offensichtlichen Logik und unserer Vorstellung von Gerechtigkeit widersprechen. Und manchmal, da stellen diese Gleichnisse die Hörer und Hörerinnen auf eine harte Probe. Eigentlich ist es doch unvernünftig, 99 Schafe in der Wüste zu lassen, um das eine zu suchen, das verloren geht. Und ist es nicht ungerecht, wenn der Pharisäer, der tagtäglich ein vor Gott untadeliges Leben führt, dem Zöllner nachgestellt wird, der betrügt und andere übervorteilt, nur weil er einmal bekennt, dass er ein Sünder ist? Gottes Handeln, das in diesen Gleichnissen sichtbar wird, das verkehrt zumindest meine Maßstäbe und Gewissheiten ins Gegenteil. Es stellt gängige Vorstellungen auf den Kopf und es zwingt mich zu überprüfen, wie ich über Gott denke und was ich von Jesus halte. Barmherzigkeit, sie entscheidet sich nicht im logischen Nachdenken in meinem Kopf, sondern sie ist eine Frage des Herzens, wie das Wort schon sagt. Und wo die Bereitschaft fehlt, einen ehrlichen Blick in dieses Herz, in mein Inneres zu werfen, da gibt es auch keine Barmherzigkeit. Diese herausfordernden Elemente der Gleichnisse, die werden für mich besonders deutlich in der Geschichte von den beiden Söhnen, die Lukas im 15. Kapitel seines Evangeliums erzählt. Ganz bestimmt haben Sie die Geschichte schon oft gehört oder gelesen. Und Sie kennen ihren Ablauf. Der jüngere Sohn, er bittet den Vater um sein Erbteil und er macht sich auf den Weg in ein fremdes Land. Dort führt er ein zügelloses Leben und verschleudert sein Vermögen. Darum hat er auch gar nichts, als eine Hungersnot über das Land kommt und er lernt das Leben von seiner harten Seite kennen. In dieser Situation, da erinnert er sich an den Vater, an sein Zuhause und dass es dort immer genug zu essen gegeben hat, auch für die Tagelöhner. Und so beschließt er aufzubrechen und den Vater zu bitten, ihn wieder aufzunehmen, zumindest als Tagelöhner. Vielleicht können Sie sich ein bisschen hineindenken in diesen Sohn, der aufbricht, um nach Hause zu gehen. Der Vater, der sieht den heimkommenden Sohn schon von Weitem und er ist in seinem Innersten so berührt, dass er ihm entgegenläuft, ihn umarmt und küsst. Ja, er lässt den Sohn nicht einmal ordentlich ausreden, als er sein vorbereitetes Schuldbekenntnis stammelt, sondern er lässt ihn neu einkleiden und ein rauschendes Fest vorbereiten. Der ältere Sohn, der von der Arbeit auf dem Feld kommt, der hört Musik und Tanz und er lässt sich von den Dienern schildern, was geschehen ist. Und als er erfährt, was der Grund für dieses Fest ist, da wird er ärgerlich und wütend und er weigert sich mitzufeiern. Das bemerkt auch der Vater. Er kommt heraus zu seinem älteren Sohn, um ihm gut zuzureden. Aber der hat nur Vorwürfe für den Vater bereit und er fühlt sich vom Leben betrogen. All sein Einsatz, seine Loyalität, die zählen offensichtlich nichts. Und es bleibt offen, ob die Worte des Vaters sein Herz erreichen. Von Anfang an geht es in dieser Geschichte um die Thematik des Anspruchs auf Besitz und um die Frage der Entlohnung. Vermögen wird gerecht geteilt und einerseits verschwendet, andererseits umsichtig verwaltet. Logisch wäre es jetzt doch, dass der, der gut handelt, belohnt wird und der, der Schlechtes tut, seine Strafe findet. Aber bei dieser Logik macht der Vater nicht mit. Das Gleichnis missachtet jedes Gesetz einer gerechten Vergeltung und enthüllt so diese überströmende Liebe des Vaters. Der Vater bleibt nicht im Haus, um zu warten, was sich der Sohn überlegt hat. Er prüft nicht, ob der jüngere Sohn sein Tun wirklich bereut. Er fragt nicht, wo sein Erbteil hingekommen ist, sondern er organisiert ein Fest. Im Kontrast zu diesem Vater trauen sich die beiden Söhne nicht, anders zu denken, als in der Logik, dass Gutes belohnt und Böses bestraft wird. Der Jüngere rechnet nicht damit, dass der Weg nach Hause für ihn als Sohn frei ist. Und der Ältere, der beschuldigt den barmherzigen Vater, den Grundsatz der Gerechtigkeit zu missachten. Was aber ist es, das den Vater antreibt, diese Logik aufzubrechen und so ganz anders zu handeln? Das Entscheidende all dessen, was der Vater tut, das wird in dem Wort Mitleid haben zusammengefasst. Ohne Mitleid wäre es unmöglich, dem Sohn entgegenzulaufen, ihm um den Hals zu fallen und ihm seine verlorene Würde wiederzugeben. Ohne Mitleid wäre es ebenso unmöglich, sich die Vorwürfe des älteren Sohnes anzuhören. Der Vater holt beide Kinder herein in die Beziehung des Sohnseins und des Bruderseins. In seiner Barmherzigkeit ist er ein Vater, der entgegengeht und hinausgeht und nicht erst abwartet, bis die Söhne den Weg zu ihm finden. Diese Barmherzigkeit des Vaters, die jedes Verdienstdenken sprengt, die schenkt neues Leben. Sie stillt nicht nur den Hunger des Sohnes, sondern sie gibt ihm auch seine verlorene Würde zurück, indem sie ihn wieder aufnimmt in die Familie. Was dem Toten das Leben wiedergibt, das ist nicht seine Reue, sondern die überströmende Barmherzigkeit des Vaters für den Sohn, der ein neues Leben beginnen kann. Das Mitleid des Vaters verwandelt sich in eine Kraft, die fähig ist, Leben entstehen zu lassen, wo der Tod herrschte. Und der ältere Sohn? Das Gleichnis erzählt uns nicht, wie er sich schlussendlich entschieden hat und ob er sich vom Vater überzeugen ließ, am Fest teilzunehmen. Es ist ein offenes Gleichnis, das den Hörern und Hörerinnen, also uns, die Verantwortung für die Entscheidung überlässt. An uns liegt es, zu entscheiden, ob wir Beziehungen unter dem Vorzeichen von Recht und Verteilungsgerechtigkeit schaffen wollen oder ob wir bereit sind, uns auf den oft mühsamen Weg der Barmherzigkeit zu wagen, der aber Leben schenkt. Für diese zweite Fastenwoche, die vor uns liegt, möchte ich Sie einladen, diese Gleichnisse der Barmherzigkeit mit in Ihren Alltag zu nehmen. Unter diesem zweifachen Blick. Zum einen als Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, die uns seine Liebe ganz nahe bringen und Leben schenken. Zum anderen als Herausforderung für die Gestaltung der Beziehungen zu den Menschen in unserem eigenen Lebensumfeld. Suchen Sie sich eines der Gleichnisse aus. Die Bibelstellen, die finden Sie wieder in dem Impulsblatt, das Sie mit nach Hause nehmen können. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, dem Text in Stille zu begegnen. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, sich mit jemandem über Ihre Gedanken zum Bibeltext auszutauschen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie tief eintauchen dürfen in Gottes barmherzige Liebe und dass Sie daraus Kraft schöpfen zu einem barmherzigen Umgang mit den Menschen. Darum wollen wir gemeinsam bitten.